Angela Zieferz kann sehr gut schreiben, nicht nur PR-Texte oder Kindergeschichten, sondern, wie sie neuerdings auch bewiesen hat, für Erwachsene. Das Buch Betrug und Liebe ist ein sehr spannendes Experiment, wo sie Detektivgeschichten einer tatsächlichen Detektivin neu erzählt hat. Sie ist auch Schauspielerin im Ensemble von Theaternebel. Sie liebt es zu singen und sie überlegt sogar, eine Clown-Ausbildung noch zu machen. Also ein sehr interessanter Gast für unseren Bezirkspodcast. Herzlich willkommen, liebe Frau Zieferz, und vielen Dank, dass Sie sich für uns Zeit genommen haben.
Danke, ich freue mich sehr, dass ich eingeladen bin.
Sie sind ja eine sehr, muss ich mal sagen, vielfach talentierte Person und das hat sich schon in Ihrer Kindheit gezeigt, weil Sie tatsächlich schon im Kindergarten Geschichten erfunden haben und Theater gespielt haben und auch in ihren biografischen Angaben hier Ihren Großvater nennen als wesentliche Bezugsperson. Und das hat mir sehr gut gefallen, weil das auch dieses Foto, das Sie gepostet haben, hat sehr viel Menschlichkeit hier transportiert worden. Ist diese Beziehung zwischen Ihnen und dem Großvater ist sehr deutlich geworden. Können Sie da mal was erzählen darüber? Mhm. Ich glaube, das spielt auch eine große Rolle für Sie, wie Sie jetzt Großmutter sind, wie Sie einen Großvater gehabt haben.
Absolut. Mein Großvater war eine der wichtigsten Personen in meinem Leben, denn der hat einfach Freude an uns gehabt, an uns Enkelkindern. Und du hast die ganze Zeit Liebe gespürt, ohne dass er das hat aussprechen müssen. Und er hat sich so viel Zeit genommen. Er hat mir, glaube ich, Jahre vorgelesen, wenn man alles zusammennimmt. Ja, das hat begonnen wie auf diesem Foto, wo ich keine 3 war. Ich glaube, ich war da 2,5. Und man sieht auf einem anderen auch meinen Cousin, da sitzen wir beide beim Opa. Und er hat das gemacht so lange, bis es mir peinlich war mit 14, 15. Da habe ich dann heimlich gesagt, kannst du mir nochmal bitte die Odyssee vorlesen, aber niemandem sagen. Und es war immer willkommen bei ihm. Er hat sich immer Zeit genommen. Das Glück war auch, dass er dann schon relativ bald in der Pension war, glaube ich. Und es war wie ein Nest, wo man alles kriegt, was irgendwie für die Bildung gut ist. Zum Beispiel hat er uns auch wirklich ganz toll eingeführt in die Musik, in die klassische. Er hat uns zuerst die Kinderoper Hänsel und Gretel vorgespielt und genau erklärt und die Instrumente. Und dann ist er mit uns in die Oper gegangen. Und dann hat er uns dazwischen das Libretto zum Lesen gegeben, damit wir das auch verstehen, weil Oper verstehst du nicht einfach aus dem Stegreif. So hat er das durchgemacht, durch die Carmen und den Fidelio und so. Ich bin immer noch kein Opernfan, aber die paar, die ich mit dem Opa gesehen habe, die liebe ich. Und das hat viel mit ihm zu tun. Und es hat mich ganz stark beeinflusst. Ich habe mir vorgenommen, wenn ich mal Omi wäre, möchte ich so eine sein wie mein Opa.
Aber die Dinge, die Ihnen Ihr Opa vorgelesen hat, die können Sie vermutlich Ihren Enkelkindern nicht vorlesen, weil das sind ja unglaubliche Texte auch gewesen, das ist ein sehr hohes Niveau gewesen.
Ja, aber das war dann später. Also die Ilias und die Odyssee hat er mir vorgelesen ab 10, würde ich sagen. Mich hat das brennend interessiert, davor hat er mir Sagen vorgelesen, sehr viel Märchen vorgelesen, Humperdings, Dinger eben zum Lesen gegeben, aber er hat mir auch vorgelesen, ganz tolle Bücher, die keiner mehr kennt, die Höhlenkinder. Es war eine fantastische Geschichte, die die Menschheitsgeschichte erzählt, sozusagen die Entwicklung von der Steinzeit an, über die Story, dass ein Bub und ein Mädchen verloren gehen irgendwo in den Bergen und von allen abgeschnitten sind und sich selber irgendwie behaupten müssen. Wahnsinnige Bücher. Oder Reinheimers Märchen, kennen die wenigsten. Ich habe die geliebt. Da wird alles lebendig im Haus, die Nähmaschine, der Tisch, das Besteck, das Geschirr. Herrlich.
Sie haben eine unglaubliche Sprachbegabung. Das sieht man, wenn man Ihre Texte liest. Und Sie haben das zunächst beruflich ausgenutzt, weil Sie ja zur Freude vieler Firmen PR-Texte geschrieben haben, die sehr gut waren.
Ja, ich habe PR gemacht und das ist ja mehr als Texte schreiben, aber das ist ein großer Teil. Ich habe viele Texte beruflich geschrieben und ich fand Schreiben immer super, schon in der Schule. Es gibt ja Menschen, die plagen sich dafür, plage ich mich total mit Rechnen. Bitte, wenn man mir irgendeinen Excel hinlegt, kriege ich schon die Krise und den Schweißausbruch. Aber nicht beim Schreiben.
Was mich fasziniert ist, dass Sie diese Freude am Schreiben nicht verloren haben, auch als am kreativen Schreiben und dann viel später sozusagen erst Autorin geworden sind. wo dann der unmittelbare Anlass war, ihre Enkelkinder, dass sie sich gedacht haben, schreibe ich mal ein Buch, weil sie sind ja eine ganz eine coole Oma, muss ich mal sagen. Welche Oma kann schon sagen, dass sie, also erstens einmal gibt es wenig Omas, die so jung sind wie sie.
Danke, aber. Schon mal,
und dann welche Oma kann sich dass sie sagen, dass sie hat ein Buch geschrieben für ihre Enkelkinder, zwei Bücher sogar, und macht einen eigenen Blog auch, das ist ja auch eine tolle Sache und auch sehr, also zeitgemäß, sage ich mal. Machen auch nicht viele Omas, nicht?
Leider, das muss ich sagen, leider. Genau.
Wie ist Ihnen das von der Hand gegangen, dann, dass Sie von diesen PR-Texten doch zum kreativen Schreiben gekommen sind?
Relativ easy, also so der erste Wurf. Man sagt immer, die Schreibprofis sagen immer, der sogenannte shitty first draft, der fällt mir total leicht. Ich kann mich in jeder Situation, jederzeit hinsetzen, wenn ich irgendeine Idee habe oder wenn irgendwer mir ein Stichwort gibt und es ist mir gerade danach, kann ich drauf losschreiben. Das macht mir am allermeisten Freude, muss ich auch sagen. Dann ist eigentlich eher der Prozess danach, ist dann viel Arbeit. Das sieht man nicht, aber die Schreibtrainerin, bei der ich das schon sehr viel gemacht habe oder so Schreibtreffs auch mache, hat zu uns gesagt, Hemingway hat seine Geschichten 27, 28, 29 Mal überarbeitet. Wir sehen nur die fertige Kurzgeschichte, die dann gekrönt wird mit irgendeinem Preis, aber er hat ewig gefeilt an einzelnen Worten. Schreiben ist viel Arbeit auch. Aber für mich ist eigentlich das frei fließen lassen einfach mal der Energie und der Ideen und das macht eigentlich urviel Freude. Und ich bin auch total überrascht, muss ich sagen. Das ist mir erst im Lauf des Schreibens dann aufgefallen, was da so alles passiert im Kopf. Ich habe mir zum Beispiel immer gedacht, ich kann keine Bösewichte schreiben. Das stimmt nicht. Also ich kann, glaube ich, keine Thriller, weil das lese ich auch nicht gern. Das ist mir zu blutrünstig, das mag ich nicht. Aber so einen handfesten Durchschnittsbösewicht kann ich schon sehr gut.
Ja, mit dem Detektiv-Ding haben Sie sich ein bisschen eingearbeitet, da kommen wir noch später dazu. Ein großes Vorbild haben Sie ja auch und da haben Sie sich auch abgearbeitet an diesem Autor und der ist ja auch ein großer Sprachkünstler und ich glaube, das macht dann auch was aus, dass man wirklich das Schreiben sehr gut lernt. Für Sie ist Erich Kästner eine starke Bezugsperson gewesen und das ist ja auch interessant, weil der ja auch ein Mann ist, der Kinderbücher geschrieben hat und auch Bücher für Erwachsene. Das ist eigentlich genauso wie bei Ihnen, nicht?
Ja, also Kästner ist unerreichbar für mich oder einer der unerreichbaren, weil was Kästner auch so faszinierend macht, ist, dass er schreibt, als wäre es ganz alltägliche Sprache. Als Kind habe ich Kästner verschlungen. Es gibt kein Buch von Kästner, kein Kinderbuch, das ich nicht mindestens 10-mal gelesen habe. Manche, meine Favorites, habe ich 20-mal gelesen. Emil und die Detektive und das doppelte Lottchen habe ich mindestens 20-mal gelesen. Das kommt alles daher wie im Alltag, wie gesprochen. Aber es steckt ganz viel tiefer in ihm, in seinen Texten. Also da habe ich noch viel Entwicklungspotenzial dahin. Und bei den erwachsenen Sachen war ich dann eigentlich überrascht, wie viel Schwere drin ist. Aber es ist auch die Zeit und die Geschichte, die Zeit und dass er eben einer derer war, die dann verfolgt, kann man jetzt, naja, seine Bücher sind verbrannt worden auch. Also. Aber Kästner ist wirklich ein ganz großer.
Ich erkenne so manches wieder in Ihren Texten, wo ich mir denke, ja, das ist wirklich auch diese Klarheit und die Qualität auch. In den,
sehr großes Lob.
Ja, in den Dialogen. Und Sie haben ein Buch für Erwachsene geschrieben, das ja auch von der Idee her total genial ist, Betrug und Liebe. Können Sie da mal kurz erzählen, Sie haben es wahrscheinlich schon 100.000 Mal erzählt, wie Sie dazu gekommen sind. Das finde ich eine total witzige Geschichte, wie Sie da also bei der Kur drauf gekommen sind.
Ja, also die Idee hatte ich ein bisschen später, aber ich bin auf Kur gefahren und habe dort eine Frau kennengelernt und man, auf Kur ist das so, man sitzt dann zusammen an einem Tisch und dann fängt man an, sich vorzustellen und dann erzählt jeder ein bisschen was und dann kommt die übliche Frage, und was machst du so? Und als ich sie gefragt habe, und was machst du so, hat mir mein Gegenüber gesagt, ich bin Berufsdetektivin und ich war platt. Ich habe gesagt, war es ehrlich? Und sie, ja. Habe ich gesagt, das musst du mir genau erzählen. Da habe ich 100 Fragen und es war so. Also ich habe sie tagelang ausgefragt. Ich fand alles sehr spannend. Dann haben wir uns ab und zu mal getroffen. Wir haben uns dann ein bisschen angefreundet. Und irgendwann hat sie erzählt, dass sie jetzt ihren letzten Fall hat und dann in Pension geht. Und da ist plötzlich, hat sie in meinem Kopf Klick gemacht. Und dann habe ich gesagt, naja, wäre spannend, wenn du mir vielleicht ein paar Fälle, nur den innersten Kern, ohne Details, weil das darf man alles nicht natürlich, erzählst, ich würde da gerne ein Buch draus machen und zum Beispiel 10 Geschichten schreiben, 8 oder 10. Und ihr hat das sehr gut gefallen, die Idee. Ihr Mann hat ein bisschen gemault und hat gesagt, wer will das lesen? Habe ich gesagt, na, das kommt drauf an, wie man es schreibt. Und das weiß ich, das kann ich. Ich kann es so schreiben, dass es die Leute irgendwie amüsant finden. Und ich habe wirklich eine A4-Seite Notizen gehabt. Und das war's. Den Rest habe ich dann dazu erfunden. Also die Atmosphäre, sehr viele Charaktere, die Dialoge, ist natürlich alles erfunden. Und ich habe auch aus der Detektivin eine Kunstfigur gemacht. Das ist jetzt nicht meine Detektivin, ich sage immer meine, sondern ich habe einfach das, was ich von ihr gewusst habe, hergenommen und habe dann die Figur umgestaltet, damit ich auch die Freiheit habe, mir Sachen zu erlauben, die alle nichts mit der Berufsdetektivin direkt zu tun haben. Also da, wo es um die private Schiene in meinem Buch geht.
Mhm. Obwohl ich glaube, dass doch verblüffende Parallelen auch sind, vielleicht habe ich das auch falsch verstanden, weil Ihre Detektivin ist ja eine Detektivin, die in Wien lebt und früher in Kärnten war. Und ich glaube, das trifft auf die reale Detektivin
das
auch
schon.
Zu. Ja, genau.
Das schon. Es gibt Sachen, die stimmen, ja, die und stimmen, Fakten. Ja. Mhm. Aber das meiste habe ich eigentlich dann, genau. Also auf der Persönlichkeitsschiene habe ich das meiste dazu erfunden.
Das macht die Sache auch so spannend, dass man sagt, ja, ein paar Sachen sind durchaus real und das macht das eher so auch tief, dann, dass man sagt, ja, das ist wirklich alles passiert.
Ja, das stimmt, das ist wirklich so. Und die Fälle selber sind tatsächlich passiert. Es ist natürlich nicht in dem Setting passiert, wie ich es dargestellt habe. Es ist nicht interessant, dass ein Bericht ist so trocken, das möchte man nicht lesen in einem Buch. Und B, es muss ja das Leben dazu, ja? Es muss die Atmosphäre, man muss die Menschen spüren. Und das kannst du nicht in einem Bericht. Und das ist das, was ich dazugeben wollte und konnte und was auch sehr lustvoll war, das dann zu entwickeln.
Das macht das dann so auf der einen Seite lebendig und trotzdem ist so viel Wahrheit drinnen, weil eine Sache, wo komischerweise ich mir schon immer wieder Gedanken darüber gemacht habe und das dann bei Ihnen auch so wörtlich aufgetaucht ist, und es für mich auch wieder so richtig aufgeploppt ist, weil bei diesen Detektiven, die ja sehr viel Beobachtung machen müssen,
ja.
Observierungen machen und stundenlang sitzen müssen, was machen die, wenn sie aufs Klo gehen müssen?
Das hat mich auch sehr, sehr interessiert.
Weil da sitzt man dann 4 Stunden, um jemanden zu beobachten, ja. Bis er rausgeht, wo er hingeht. Ja. Da muss man 5 Minuten aufs Klo und dann ist er vielleicht gerade da rausgegangen, genau. Das ist alles umsonst.
Das darf man nicht, das geht nicht, das geht nicht. Wenn du da observierst, bist du da, Punkt, bis das vorbei ist. Und Sie werden es dann in der Geschichte 10 sehen, ja. Da wird es detaillierter beschrieben, was für Varianten es so gibt.
Sind wir alle sehr gespannt darauf, dass wir das dann in der Geschichte 10, aber natürlich alle anderen Geschichten genauso, nicht? Das ist, und das ist wirklich absolut also lesenswert und interessant, weil es eben, wie gesagt, Wahrheit drinsteckt und auch eine schöne Fiktion und das lebendig geworden ist. Und ich glaube, die Detektive muss eine Riesenfreude haben, weil sie irgendwie ihr Lebenswerk da so in dem Buch jetzt wiederfindet und in aller Tiefe auch. Und
das merkt man, ja. Das ist auch, wir haben schon ein paar Interviews auch gemeinsam gemacht und das ist wirklich spürbar, dass es ihr voll taugt, dass da so viel von ihr hineingeflossen ist und ja.
Und sie ist ja auch bei den Lesungen immer wieder dabei.
Ja, genau.
Das ist
genau,
ja, finde ich, auch sehr nett, dass sie das macht.
Ist auch schön, sie hat gesagt, das war sehr lustig, sie hat gesagt, zum ersten Mal bin jetzt ich eigentlich sichtbar. Und weil als Observierende versuchst du unsichtbar zu sein und als Detektiv und Detektivin versuchst du eigentlich unsichtbar zu sein. Aber jetzt ist sie sozusagen in den Vordergrund getreten und man merkt, dass es ihr sichtlich Spaß macht.
Diese Freude an den Lebensgeschichten, das merkt man bei Ihnen auch, weil Sie ja etwas Besonderes anbieten. Und das sind diese Lebenschroniken, wo Sie anbieten, dass Sie mehr oder weniger für Menschen etwas aufschreiben über ihr Leben, damit das dann auch, und vielleicht auch eine Tonbandaufnahme dazu dann erstellen. Also Tonband sage ich noch, weil ich 100 Jahre alt bin. Aber
würde ich auch sagen, wenn ich heute zurückspule, sage, lachen meine Kinder immer. Mama, zurückspulen. Aber
das ist ja auch wirklich eine schöne Idee, weil Sie sagen, Sie hätten so gern von Ihrem Großvater auch Tonaufnahmen noch, wie er vorgelesen hat.
Ja, mein Gott, das wäre so schön.
Heute wäre das so einfach und damals war es doch ein bisschen Aufwand, den Kassettenrekorder einzuschalten und so. Ja. Und die Kassetten waren dann immer schade, wenn man sie wieder für was anderes gebraucht hat.
Ich habe eine Kassette, die mein Freund von mir dann transferiert hat auf eine CD, wo mein Vater und meine Mama und sein bester Freund und ihre beste Freundin gemeinsam singen und das gehört zu meinen kleinen Odien. Ja. Und meine Schwester hat mir dann ich bin ausgewandert, als ich jung war, für 2 Jahre nach Südamerika, und meine Schwester hat mir dann eine Kassette geschickt und dieses Tondokument ist da auch drauf, wo meine kleine, rotzfreche 15-jährige Schwester irgendwie mit ihrem Freund, keine Ahnung, irgendwelche Lieder singt und mir erzählt, dass ich ihr fehle und urschön. Also, aber vom Opa habe ich das nicht und das tut mir sehr leid. Ja.
Aber im Herzen ist er bei Ihnen, das spielt
ja, er für total. Immer,
das,
auf jeden
das
Fall.
Das ist richtig. Und diese Lebenschroniken, da wollen Sie das eigentlich dann für die anderen gut machen, dass Sie sagen, ja, zeichnen wir das doch auf, dass diese Geschichten hier dann erhalten bleiben.
Ja, das war so die Idee. Ich muss sagen, in der letzten Zeit habe ich mich damit nicht mehr beschäftigt, weil es ist einfach zeitlich sehr aufwendig. Und ich habe es auch nicht extra beworben und so, aber ich habe halt mal damit begonnen und das für 2-3 Leute gemacht. Und es war irgendwie eine schöne Arbeit, aber es ist auch sehr zeitintensiv. Und nachdem ich noch 12 Tage im Berufsleben stehe, war das einfach dann eine Frage von, was bringe ich alles unter. Ja? Also einen regelmäßigen Bruderwerb habe ich auch gebraucht.
Das heißt, diese junge Frau, die mir hier gegenüber sitzt, geht in 12 Tagen in Pension.
Neopensionistin, ja.
Unglaublich.
Aber ich bin 60 geworden und habe mein Regelpensionsalter erreicht und habe auch über 40 Jahre gearbeitet, weil ich schon sehr früh, ich habe schon als Schülerin in den Ferien immer gearbeitet und auch neben der Schule, weil sonst hätte ich mir die Pizza und das Kino nicht leisten können.
Ja, aber vielleicht in der Pension wird das mit den Lebenschroniken dann wieder aktueller,
ja, weil
dann
mal,
haben Sie
ja
mehr Zeit.
Ja, das stimmt, ist, ja.
Was ich ja auch sehr witzig finde, dass Sie planen, eine Clown-Ausbildung zu machen.
Ich würde das schon noch gerne machen. Es ist ein bisschen eine Kostenfrage. Man hat dann plötzlich weniger Geld, wenn man in Pension geht. Oder halt, ich bin halt, habe halt ein Lebens... In meinem Leben hat sich das so ergeben, als ich jung war. Das ist ja... Hat man den Frauen gesagt, du kannst rück Teilzeit arbeiten, das ist kein Problem, die letzten 10 Jahre oder die besten 10 Jahre werden dann hergenommen für die Pension und das ist 2004 gefallen. Und das fällt mir zum Beispiel, wie vielen, vielen, vielen anderen Frauen und wahrscheinlich vielen, die noch viel schlechter dastehen, jetzt sehr auf den Kopf. Aber eigentlich ist es schon so ein Wunsch von mir, weil ich finde Clownerie einfach total lustig. Ich könnte mir auch vorstellen, dann sowas wie Klinik-Clowns zu machen, dafür muss man ja nicht jung sein, das kann man in jedem Alter. Ich bin draufgekommen beim Puppentheater, also beim Theaterspielen. So bin ich zum ersten Mal zum Personenschauspiel gekommen. Ich konnte 120 Kinder zum Lachen bringen in einem Theatersaal, nur durch meinen Gesichtsausdruck. Das war so ein Wahnsinnserlebnis. Ich kriege jetzt noch Gänsehaut, wenn ich dran denke. Ich habe einfach einen Auftakt in einem Puppentheater, wo ich mitgespielt habe, war, ich gehe auf die Bühne, schaue mich um und mein Ziel war es, dass die lachen. Und die haben alle gelacht und da habe ich irgendwie gemerkt, was für eine Kraft da drinnen ist. Und als ich aufgehört habe, Puppentheater zu spielen für Kinder, hat mir das dann richtig gefehlt. Diese Idee, das zu machen, ist schon noch da. Und ich habe auch eine Freundin, die das auch will. Und vielleicht schaffen wir es. Schauen wir mal. Jetzt schaue ich einmal, wie sich alles, das ist jetzt alles eine ganz große Umstellung für mich.
Aber es passt alles eigentlich wunderbar zusammen, weil Sie haben ja, wie gesagt, mit dem Puppentheater schon den Bezug zu den Kindern, jetzt abgesehen mal von Ihren Enkelkindern, aber dieses Puppentheater. Dann haben Sie ja seit Jahren schon, spielen Sie ja bei Theaternebel auch, stehen Sie auf der Bühne und als Schauspielerin und auch als Sängerin, nicht? Also, dass Sie auch singen.
Singen, gesungen haben wir so nicht eigentlich dort.
Aber Sie sagen, also, okay, schön, dass Sie gern singen oder
ja,
so.
Ja, das schon, aber nicht Sie jetzt professionell. Ja, ja. Ich singe sehr gerne, ich gehe zu Singtreffs und ich bin auch so aufgewachsen. Bei uns gab es kein Autoradio, wir haben gesungen. Das Autoradio ist viel später gekommen, wir haben einfach im Auto gesungen. Jetzt übe ich mit meiner Enkeltochter Jodler.
Das ist für die Clown ja auch sehr hilfreich.
Das stimmt, eine jodelnde Clown, super Idee.
Und das Alter kann ja nichts Limitierendes sein, wenn man an Zirkus Roncalli denkt. Da ist der Clown ja auch sehr alt schon.
Ja,
also, und also insofern haben sie noch alle Möglichkeiten.
Auf jeden Fall.
Und diese Klinik-Clowns sind ja auch eine großartige Sache.
Finde ich auch ganz was Wichtiges. Hätte ich mir gewünscht als Kind, da gab es das noch nicht. Ich war öfter im Spital und mir hätte das gut gefallen, dass jemand kommt und sozusagen Humor und Lachen und Freude hineinbringt in den Raum und so. Coole Sache, ja.
Obwohl Sie jetzt so viele Pläne haben, gehen Sie doch mit ein bisschen mulmigen Gefühl in 12 Tagen in Pension?
Ja, schon, weil es ist einfach, die Struktur ändert sich total. Du gehörst nicht mehr irgendwo dazu in irgendeine Arbeitscommunity. Du musst dir deine Struktur ganz neu selber machen. Und was weiß man, vielleicht versucht man plötzlich... Und rennt nur mal im Schlafrock herum. Also die Gefahr ist wahrscheinlich nicht sehr groß, aber es beschäftigt einen irgendwie, ja. Muss ich schon sagen. bis jetzt hat immer etwas von außen meine Struktur gemacht. Zuerst meine drei Kinder und dann mein Job. Und ich war immer eine sehr, soll ich sagen, engagierte Mitarbeiterin. Ich habe mich immer für alles total eingesetzt, schon immer eigentlich, auch als Schülerin. Und jetzt ist alles frei, das ist urverlockend, aber es ist auch ein bisschen so, mal sehen, wie ich damit zurechtkomme.
Ja, na, zum Abschluss jetzt kommen wir noch zu unserem Fragebogen und schauen mal, was Sie da für Antworten auf Lager haben. Was ist denn Ihre Lieblingsmusik?
Swing, ganz klar.
Und Sie sind ja auch eine wahnsinnige Kinoliebhaberin, aber gibt es einen Lieblingsfilm, den Sie haben?
Puh, nein, das könnte ich nicht sagen. Es gibt ein paar so absolute Favorites.
Willst du da ein paar nennen?
Ja, spiel mir das Lied vom Tod ist einer zum Beispiel.
Mir auch, genau, interessant. Kommt selten vor bei anderen.
Die oberen 10.000 genauso, und zwar in beiden Versionen. Da gab es ja die ältere,
mit
die
Gene heißt Kelly mit der Grace Kelly.
Genau, mit Grace Kelly, aber es gibt die ältere Version mit dem von mir über alles verehrten und geliebten Cary Grant und der Katharine Hepburn. Die heißt, glaube ich, Philadelphia Story. Da mag ich beide sehr gern. Die sind beide großartig. Ich bin überhaupt ein Screwball-Comedy-Fan. Die liebe ich sehr, diese Filme. Aus der neueren Zeit ist es gar nicht so einfach, muss ich sagen. Ich gehe zwar viel ins Kino, aber ich könnte jetzt nicht sagen, das oder das ist jetzt mein Lieblingsfilm.
Es gibt ja echt so viel Angebot.
Ja, es gibt irrsinnig viel.
Als Schriftstellerin, haben Sie bevorzugt ein Autor oder Buch, das Sie gerne lesen?
Ja, also ich habe immer wieder Lieblingsbücher. Ich liebe Mariana Lecky, meine deutsche Autorin. Das eine Buch ist jetzt auch im Kino, aber ich schaue mir nie Kinofilme an, wenn ich das Buch sehr gern gehabt habe, weil das macht meine inneren Bilder kaputt. Die liebe ich, also da lese ich eigentlich so immer noch eins. Ich nehme immer Abstand, damit ich nicht alles auf einmal weg habe, weil dann bin ich nachher traurig und frustriert. Im Moment ist mein liebstes Buch Eine Frage der Chemie, eine Amerikanerin hat das geschrieben, ist eher auf der Spiegel-Bestsellerliste. Ein großartiges Buch. Ja, also es ist auch ganz unterschiedlich.
Spielt auch in den 60er Jahren und so.
Das spielt in den 50er und späten 50er und 60er, also quasi in der Jugend. Also ich kann mir dann immer meine Mama vorstellen, wie sie ein bisschen früher hat die Protagonistin ihre Tochter bekommen, aber das Leben war nicht unähnlich. Die Frauen haben, meine Mama war eh schon toll, die hat den Führerschein dann gemacht zum Beispiel.
Und was Besonderes.
Das war damals alles noch nicht selbstverständlich,
Und was Banaleres, eine Lieblingsspeise, haben Sie da was?
Ja, auf jeden Fall, Steak.
Steak, endlich mal eine Frau, die Fleisch isst.
Gell? Ich liebe Fleisch, ich bin ein totaler Fleischtiger. Ich habe ein Kind, mein Sohn, der ist Vegetarier und das wurde der schon in der Volksschule und ich habe dann versucht, alle umzustellen in der Familie, damit ich nicht alles doppelt machen muss, aber die erste, die umgefallen ist, war ich. Und wenn ich es mir aussuchen darf, gehe ich auf ein gutes Steak.
Also politisch zwar nicht mehr korrekt, aber ich mache es auch sehr gerne.
Ja, aber wenn man es nicht dauernd macht, ist es okay.
Ist okay.
Man muss schauen, dass es Bio ist. Das wäre schon, ist mir wichtig. Ich kaufe seit 30 Jahren Bio-Zeugs. Und zwar wirklich konsequent. Ich koche alles in Bio. Und wichtig ist, dass man nicht jeden Tag das Fleisch isst. Wenn man zweimal in der Woche Fleisch isst, ist überhaupt nichts dagegen zu sagen, finde ich. So, für den Fußabdruck wäre das ein Wahnsinn, wenn das alle machen würden. Da hätte man schon sehr viel gewonnen.
Genau. Also erstmal weiter Fleisch. Genau. Deine Lieblingsfarbe?
Blitzblau.
Haben Sie bevorzugtes Lokal?
Verschieden. Es gibt ein paar, die ich gern mag. In Mauer gehe ich immer zu Werner, ins Ticino, bester Café. Bei den Steaks habe ich auch ein paar, die ich sehr gern mag. Da gibt es eine Kette, El Gaucho heißt das, glaube ich. Die liebe ich sehr. Ja, aber ich gehe auch gerne ins Wirtshaus. Also es gibt auch ein paar Wirtshäuser, die ich sehr gern habe, die so richtig österreichische Sachen machen. Das mache ich auch sehr gern.
Weil Sie schon gesagt haben jetzt, dass Sie Lieblingslokale auch in Mauer haben, was ja sehr schön ist. Sie haben ja auch ein Lieblingsgeschäft, glaube ich, in Mauer, wo Sie gerne hingehen, wo ja in Ihrer Bücher auch, nicht?
Ach so, ja, die Buchhandlung, genau. Also ich bin ganz happy. Als ich mit meinen kleinen Kindern hierher gekommen bin nach Mauer, gab es das nicht. Und ich bin total dankbar, dass wir eine Buchhandlung haben. Man wird dort bestens beraten und sie haben mein Buch aufliegen. Das finde ich auch wichtig, aber die Beratung ist auch irrsinnig gut. Das ist alles... Es ist einfach so, wie eine Buchhandlung sein muss, finde ich. Ich würde mir wünschen, dass es noch einen Raum dazu gäbe, dass man auch eine Lesung machen kann, aber es ist zu klein dafür. Aber ich finde, es ist wirklich, sie haben alles, sie sind top informiert. Sie haben immer alles, sie hören was in Ö1 und hörst das in Ö1 und gehst zwei Tage später hin und dann sagen sie, ja, das haben wir schon. Also super Job machen die.
Ehepaar Wetter und ihr Team, das ist großartig.
Die sind wirklich großartig.
Auch. Ja, genau, da sind wir uns einig. Ja, und einen bevorzugten Urlaubsort, haben Sie da etwas?
Am liebsten bin ich am Meer. Ich bin eigentlich schon seit vielen Jahren sehr viel in Griechenland. Ich mag dort alles. Ich mag die Leute, ich mag das Essen. Ich finde das Meer traumhaft schön. Ich muss jetzt nicht unbedingt in die Karibik. Es ist schon toll. Ich habe da mal gelebt 2 Jahre, aber ich finde das Mittelmeer auch in Ordnung. Und das Meer ist einfach mein Ding. Mhm. Ich würde überall fast hinfahren ans Meer.
Wenn Sie den Satz ergänzen müssten, ich bin, was würden Sie das sagen?
Ich bin immer noch ein Springinkel und eine bunte Hündin.
Und haben Sie ein Lebensmotto?
Am ehesten würde ich sagen, ich möchte gern Freude erleben und Freude teilen und Freude verbreiten.
Was gibt es Schöneres? Vielen, vielen Dank für dieses wirklich sehr interessante Gespräch.
Dankeschön, es war sehr toll.